Hallo aus der Redaktion. Wir versorgen Sie mit den spannendsten Studiendaten aus der Naturmedepesche und der Natur und Pharmazie. Mein Name ist Elisa Gebhardt.
Und mein Name ist Frank Aschoff.
Das sind unsere Themen in dieser Folge. Frauen, die gerne Naturheilkunde nutzen, leben allgemein gesünder, kiffen aber auch öfter. GynäkologInnen nutzen immer mehr integrative Methoden. Nahrungsergänzungsmittel sind oft überdosiert. Fasten macht nicht dumm, aber glücklich und sorgt außerdem für schönes Zahnfleisch. Und dann gibt's noch zwei Studien zur Homöopathie zu besprechen. Ein australisches Team hat sich mal genauer angesehen, ob Frauen, die Naturheilkunde nutzen, anders sind als Frauen, die nur die klassische Schulmedizin in Anspruch nehmen.
Okay, da braucht man doch sicher eine ganze Menge Daten, oder?
Ja, definitiv. Das war eine Sekundäranalyse einer großen Längsschnittstudie mit Daten von knapp 20.000 Frauen in drei Alterskohorten von 19 bis 67 Jahren. Und circa 12% dieser Frauen waren in naturheilkundlicher Beratung oder Behandlung. Und da hat man dann halt verglichen, leben diese Frauen ohnehin anders als die anderen.
Das ist spannend. Und was ist das Ergebnis?
Ja, nicht überraschend, Frauen, die Naturheilkunde nutzen, waren seltener Raucherinnen, aßen mehrheitlich vegetarisch und bewegten sich auch mehr. Also das Fazit aus Australien: Naturheilkunde-affine Frauen zeigen insgesamt ein positiveres Gesundheitsverhalten. Ein interessanter Fakt kam aber auch heraus: Diese Frauen konsumieren auch häufiger Marihuana oder illegale Drogen als die Vergleichsgruppe.
Okay, open mind.
Ja, kann man so sagen. Kommen wir von den Patientinnen zu den PraktikerInnen, den Gynäkologinnen. Wie stark ist die integrative Medizin in der Frauenheilkunde vertreten?
Ja, Lisa, hier gibt es tatsächlich neue Daten aus einer Online-Umfrage mit 180 GynäkologInnen. 61 davon waren in eigener Praxis tätig, 95 im Krankenhaus. Immerhin 70% gaben an, dass sie in ihrer klinischen Routinearbeit Methoden der integrativen Medizin verwenden.
Oh, das finde ich interessant, weil es sind ja erstaunlich viele. In welchen Bereichen kommt das vor allem zum Tragen?
Vor allem in der gynäkologischen Onkologie. Die Hauptindikation für die integrativen Therapien war Müdigkeit, Übelkeit und Erbrechen, aber auch klimakterische Symptome und Schlafstörungen.
Und welche Methoden kommen da zum Einsatz?
Am häufigsten waren es Bewegungstherapie, Misteltherapie und auch die Phytotherapie.
Schön. Bei GynäkologInnen besteht also ein starkes Interesse an integrativer Medizin.
Ja, auf jeden Fall. Und wir sehen hier auch einen Trend. Naturheilkunde ist weiblich, könnte man sagen. Mehr GynäkologInnen als Gynäkologen verwenden integrative Medizin.
Okay, so ist der Stand heute. Sicher werden die männlichen Kollegen da gut aufholen. Im Bereich der Ernährungsmedizin und Nahrungsergänzung gibt es auch ein paar relevante neue Erkenntnisse. Einmal zum Streitthema vegetarische und vegane Ernährung bei Kindern. Die Stiftung Kindergesundheit hat eindeutig Stellung bezogen und gesagt, ja, eine ausgewogene, pflanzenbetonte Ernährung ist gesund für Kinder.
Ah ja, da gibt es ja immer die Frage nach den kritischen Nährstoffen. Wie sind die Fakten hier?
Ja, Kinder und Jugendliche, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, essen viel gesünder. Mehr Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte und Nüsse. Sie sind mit den Hauptnährstoffen und den meisten Vitaminen und Mineralstoffen gut versorgt. Also das ist jetzt tatsächlich mal weg vom Tisch, dieses Thema, das ständig gestritten wird, dass das eine Mangelversorgung wäre. Im Gegenteil, die sind gesünder, die Kinder, die vegetarisch und vegan essen. Und jetzt kommt der ganz interessante Punkt. Bei allen drei Ernährungsformen, also omnivor, vegan oder vegetarisch, sind Vitamin B2, Vitamin D, Jod und Kalzium die kritischen Nährstoffe.
Okay, ich habe immer Vitamin B12 im Kopf. Was ist damit?
Ja, die Vitamin B12-Versorgung ist laut den Studiendaten bei allen drei Ernährungsformen ausreichend. Anders sieht es aber beim Eisen aus. Vegetarier und Veganer sind hier von einem Mangel bedroht. Das muss man also im Blick behalten. In dem Fall muss tatsächlich substituiert werden.
Ja, Stichwort Substitution. Ein Viertel der deutschen Bevölkerung greift regelmäßig zu Nahrungsergänzungsmitteln. In jedem Supermarkt, in Reformhäusern und Drogerien sind unzählige Präparate erhältlich. Der Markt boomt. Aber eine aktuelle Untersuchung warnt, mehr als die Hälfte der angebotenen Nahrungsergänzungsmittel überschreitet die Höchstmengenvorschläge des Bundesinstituts für Risikobewertung.
Ja, also die orthomolekulare Therapie ist ja sehr wertvoll, wird auch viel genutzt inzwischen in Arztpraxen. Aber diese Erkenntnisse zeigen einmal mehr, dass es eben dahin gehört in ärztliche Hände. Die Bestimmung von möglichen Defiziten und die zielgenaue Substitution sind einfach wichtig, um keine Überdosierungen zu riskieren.
Ja, genau. Und übrigens, keine Überdosierung riskiert man beim Fasten. Und man wird auch nicht dumm davon. Wusstest du, dass man 10 Tage Wasser fasten kann, ohne währenddessen in der geistigen Leistungsfähigkeit beeinträchtigt zu sein?
Oh nein, ich dachte, dass man sich tatsächlich nach einer gewissen Zeit nicht mehr so gut konzentrieren kann. Also zumindest sagt mir das immer mein Schokoladenjeeper am Nachmittag.
Ha, genau, und das stimmt eben nicht. Diese chinesische Studie widerlegt eben genau dieses Vorurteil und zeigt mal wieder viele positive Effekte auf, unter anderem auch in Bezug auf depressive Verstimmungen und Angstsymptome. Dieser Stoffwechselschalter von Zucker auf Fettverbrennung, der funktioniert einfach.
Zum Thema Fasten habe ich auch noch was beizutragen. Professor Michalsen von der Charité Berlin hat untersucht, wie sich Fasten auf Entzündungsparameter und das Zahnfleisch bei Menschen mit metabolischem Syndrom auswirkt. Nach 2-wöchigem Fasten waren Zahnfleischblutungen reduziert, ebenso die Nüchternglucose, und abgenommen haben die Teilnehmerinnen auch. Schön ist es, aber dann muss man halt die PatientInnen nur noch vom Fasten überzeugen. Gar nicht so einfach.
So ist es. In den Köpfen gibt es einfach noch viel zu viele falsche Vorstellungen davon. Richtig durchgeführt kann es eine sehr angenehme Erfahrung sein. Ja, kommen wir doch mal zu unserem nächsten Thema, der Homöopathie. Während die einen noch darüber streiten, ob Homöopathie überhaupt wirkt, erforschen andere schon, ob und wie in der Forschung Nebenwirkungen beobachtet werden. Und hier ist es jetzt natürlich wichtig, begrifflich zu differenzieren. Zwischen Nebenwirkungen und eben den sogenannten Erstverschlimmerungen. Darauf weisen jetzt die AutorInnen einer Meta-Analyse hin, die sich die Mühe gemacht haben, 18 Studien zum Thema durchzugehen. Hier zeigte sich, dass eine homöopathische Therapie weniger Nebenwirkungen hatte als konventionelle oder andere naturheilkundliche Maßnahmen. Aber prinzipiell sollte in zukünftigen Studien schon mehr auf mögliche Nebenwirkungen und Erstverschlimmerungen eingegangen werden. Ist das Fazit der AutorInnen. Hier herrscht eindeutig Nachholbedarf.
Ja, die Forschung ist mittlerweile gut an alternativen Methoden dran, auch an der Homöopathie, aber da geht noch mehr. Das Problem der Antibiotikaresistenz wird nämlich immer dringender. Die Kommission der Europäischen Union fordert im aktuellen One Health Action Plan gegen Antimicrobial Resistance, mein Gott, schweres Wort, mehr Forschung im Bereich der Komplementärmedizin, und tatsächlich die WHO fordert auch, dass die Komplementärmedizin in die nationalen Gesundheitssysteme integriert wird.
Sehr gut. Genau vor diesem Hintergrund hat sich ein AutorInnen-Team eingehend mit der vorhandenen Studienlage beschäftigt, was den Einsatz von Homöopathie im Bereich der Infektiologie angeht. Wie immer in der homöopathischen Forschung gibt es keine einfache Antwort. Aber es sei an dieser Stelle schon mal erwähnt, dass sich die Studie wirklich sehr spannend liest und auch durchaus positive Ergebnisse zeigt.
Ja, wichtiges Forschungsfeld. Schön. Also, dann kann man sich den Beitrag dazu ja bei uns im Heft zu Gemüte führen oder auch online. Das lohnt sich auf jeden Fall. Schauen Sie gerne auf unsere Webseiten. Das ist einmal www.naturmed-depesche.de und www.naturpharmazie.de. Und die Links zu den Artikeln und damit auch zu den Originalpublikationen finden Sie zum Anklicken hier direkt unter dem Podcast. Frank, dann sage ich dir mal ganz lieben Dank für den Gang durchs Heft mit den interessanten Anreißungen zu unseren Studien. Und ich danke den Zuhörern für ihr Interesse und freue mich aufs nächste Mal.
Ja, danke dir auch, Elisa. Und ja, wie du schon sagst, vor allem bis zum nächsten Mal.